Ich habe es euch versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nochmal darauf blicken, wie ging es jetzt eigentlich weiter bei Italiens Nationalmannschaft. Das werden wir gleich besprechen mit Christian Bernhard. Dann hat sich allerdings auch noch das Ableben von Franco Baresi mit in die Sendung reingeschoben. Also diese beiden Themen werden wir jetzt besprechen mit dem Mann, der hiermit zum 65. Mal im Rasenfunk auftaucht und damit Tobi Escher, der mit 68 Auftritten noch Tabellenerster ist, ganz schön auf die Pelle rückt. Also, ich würde sagen, legen wir los.
Heute im Rasenfunk.
Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta.
Das Länderspiel in der Analyse.
Ein bisschen mehr als nur das Länderspielanalyse in der Analyse. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und hier ist er, unser Rasenfunk-Dauerbrenner Christian Bernhard. Christian, schönen guten Morgen.
Hallo Max, vielen Dank für die wiederholte Einladung.
65 ist krass, oder?
Ja, also hätte ich jetzt auch nicht. War mir jetzt nicht bewusst, aber freut mich sehr. Ja. Scheint ja, dass wir ein ganz gutes Feeling haben, würde ich mal sagen.
Ja, das würde ich auch sagen. Also bei uns gibt es weniger Rotation als auf dem Nationaltrainerposten Italiens. Bevor wir aber dazu kommen, hat uns die Aktualität noch eingeholt. Franco Baresi ist verstorben am heutigen 31. Juli 2026. Er ist damit 66 Jahre alt geworden. Und meine erste Frage wäre, woran denkst du, wenn ich den Namen Franco Baresi sage, denn eigentlich als erstes?
Sehr gute Frage, Max. Das erste ist bei mir die WM 94. Also als Italien ja im Finale war gegen Brasilien, getragen durch Roberto Baggio, da durchs ganze Turnier. Und dann ist ja Roberto Baggio der tragische Held im Elfmeterschießen geworden, der den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Aber da habe ich schon diese Erinnerung, dass Baresi da logischerweise auch als Abwehrchef mit dabei war. Und also das ist so das Bild, das mir kommt. Und dann logischerweise einfach Franco Baresi im Milan-Trikot. Mehr als 700 Spiele. Also also ich glaube, es gibt wenige europäische Top-Clubs, die zwei Figuren, ich sage jetzt einfach mal wie Baresi und Maldini haben. Also da ist Franco Baresi logischerweise irgendwie immer ein ständiger Begleiter gewesen.
Also er hat von 1978 an bei Milan gespielt bis 97 und ich wusste das gar nicht mehr. Shame on me, mir ist das jetzt erst wieder dann aufgefallen, dass die ja zwischendurch in der zweiten Liga waren in dieser Phase. Und er ist damals als Kapitän von Milan mit runtergegangen, ist dem Verein treu geblieben und hat dann aber dennoch all die Erfolge dann auch mitgefeiert. Also dreimal Champions League ist es ja dann schon Titel, mehrere Meisterschaften, also das, was man sich wünscht als Fan eigentlich.
Ja, also schon, ich glaube, es war noch der Europapokal der Landesmeister, vielleicht gab es dann am Ende nochmal eine Überschneidung, aber ja, genau, er hat den Aufstieg im wahrsten Sinn des Wortes unter Silvio Berlusconi halt einfach mitgemacht, also Ende der 80er kam ja Berlusconi zu Milan und dann begann das große Milan eben mit Arrigo Sacchi eben als Trainer und da war Baresi immer dabei und ja, wie gesagt, mehr als 700 Spiele, du hast es jetzt schon gesagt, dreimal Landesmeisterpokal, sechsmal Meister in Italien, ich glaube zweimal Intercontinentalcup-Sieger, das war ja noch damals das alte Format muss echt sagen, als ich heute aufgewacht bin und das gesehen habe, ich war echt traurig, weil Franco Baresi, also sind für mich so zwei Aspekte, also zum einen glaube ich, sagen zu können, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass Franco Baresi einer der besten Abwehrspieler der Fußballgeschichte ist. Das traue ich mich jetzt einfach mal so zu sagen. Und was unfassbar angenehm war, das war immer ein sehr bodenständiger, sehr zurückhaltender Mensch. Also ich hatte das Glück, ihn vor einigen Jahren interviewen zu dürfen und ja, da hast du nicht gemerkt, dass das einer der besten Abwehrspieler aller Zeiten war oder eben in der Fußballwelt diesen wahnsinnigen Status hat. Also wirklich, da hat man nie groß Geschichten außenrum gehört, auch nicht in seiner aktiven Zeit. Das war ein sehr, glaube ich, also klar, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das war ein Mann, der nicht das Scheinwerferlicht gesucht hat, der bodenständig, glaube ich, würde ich sagen, trifft es echt gut und halt diese fantastische Karriere und wirklich auch als dieser Ruhepol und als dieser Art Gentleman, also ja, das war jetzt schon, merkt man heute auch in Italien, also das ist überall, auch bei den, nicht nur den Sporttageszeitungen, auch bei den renommierten Tageszeitungen des Landes, überall das Thema Nummer eins. Also Franco Baresi war schon mehr als nur ein sehr, sehr guter Fußballspieler.
Mhm. Milan hat seine Rückennummer 6 danach nie wieder vergeben, um Klar. ihn eben Ja. zu ehren. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch so ein Generationending wahrscheinlich. Also jemand, der von 1982 da schon Weltmeister wurde und 1994 noch in dem WM-Finale Ja. stand als Kapitän der Squadra Azzurra, der ist natürlich auch entsprechend vor allem Fußballfans bekannt, die damals auch schon alles Klar. mitverfolgt haben. Trotzdem habe ich mich jetzt gefragt, als ich mir jetzt nochmal nur so kurz ein paar Reaktionen durchgelesen habe, ist mir eben auch selber nochmal bewusst geworden, welche immense Persönlichkeit er war, eben einfach als Fußballspieler. Jetzt mein Eindruck wäre aber über Italien hinaus vielleicht gar nicht so sehr. Würdest du das bestätigen? Und wenn ja, woran könnte das gelegen haben?
Liegt vielleicht eben auch daran, dass das, glaube ich, ein Mann war, der sich nicht unbedingt wichtiger genommen hat als vielleicht viele andere in dem Business. Also ich glaube schon, dass er so im, ich glaube schon, dass er unter, ich sage jetzt einfach mal unter Fußballliebhabern oder Experten auch im Ausland, glaube ich schon, dass die sich lang mit Fußball beschäftigen, dass Franco Baresi schon bei sehr vielen großer Begriff war. Aber ich weiß, was du meinst, wahrscheinlich so in der großen Öffentlichkeit, ja, war der jetzt international wahrscheinlich nicht so sehr im Mittelpunkt, aber ich würde mal sagen, vielleicht ist das halt auch was, was für ihn spricht, weil er hat seine sportlichen Leistungen für sich sprechen lassen, hat sich auch nach seiner aktiven Karriere eigentlich immer relativ zurückgehalten, war jetzt klar bei Milan, er war so eine Art Botschafter von Milan über viele, viele Jahre, aber auch da war er jetzt nicht derjenige, der sich da groß irgendwie auf den roten Teppich gedrängt hat oder so. Also ich habe damals auch im Zuge, als ich das Interview mit ihm geführt habe, als ich auch mit der Pressestelle zu tun gehabt habe, die haben auch gemeint, ganz freundlich, ja, Franco Baresi ist eben nicht einer, der jetzt da irgendwie 100 Interviews gibt, weil das ist nicht seine Art, der mhm. braucht das nicht unbedingt und vielleicht ist das ein Grund dafür, dass er jetzt international jetzt nicht bei Tausenden oder Hunderttausenden von Menschen sofort kommt, aber ich glaube, wie gesagt, Menschen, die den Fußball auch über, weil du hast ja einen guten Punkt, das ist ja doch schon ein bisschen eine Zeit her, aber die lange den Fußball ein bisschen im Blick haben, ich glaube, da kommst du schwer an Franco Baresi vorbei. Vor allen Dingen auch, weil er ja auch nicht so der Prototyp, also der war, der hat ja nicht die riesige Statur, der war jetzt ja nicht eine Abwehrkante oder so, dass du sagst, ja klar, der hat da hinten aufgeräumt, sondern der war ja einfach, da war ja auch der Inbegriff für einen oder für einen Verteidiger für Spielintelligenz. Also wie habe ich mich zu positionieren? Wie lese ich das Spiel? Also vielleicht auch deshalb so ein Role Model, das eben ja nicht nur über Körperlichkeit, sondern ja Fußball-IQ, das Spiel lesen können, Ruhe, ja, würde ich sagen, das waren so Sachen, die Franco Baresi definitiv ausgezeichnet haben.
Ist absolut faszinierend. Also wir könnten noch ewig über ihn sprechen, weil allein ein Spieler, der Ende der 70er beginnt und bis 1997 noch auf allerhöchstem Niveau spielt, welche Entwicklungen innerhalb des Fußballs der allein mitbekommen hat, das ist irre. Das ist, also in Deutschland wäre das so Klaus Augenthaler zum Beispiel. Der hatte auch so, also ging nicht ganz so lange in die 90er rein, logischerweise, aber Wahnsinn. Und dann auf einer so entscheidenden Position, also er war ja quasi Libero, hat dann aber das auch anders interpretiert als andere. Ja, absolut genau. Bedeutende Persönlichkeit.
Definitiv. Und er hat ja auch diese Revolution unter Arrigo Sacchi ja maßgeblich mitgeprägt. Also es gibt ja die Geschichten aus dem Milan-Training, als Sacchi da angefangen hat, die Spieler auf dem Spielfeld wie Figuren rumzuschieben. Da gibt es so die Geschichte, die legendär in Italien ist, dass Sacchi irgendwann auch die Viererkette hinten, dass die sich an einem Seil festhalten mussten, alle vier, damit die sich sozusagen ja als eine Linie bewegt haben. Und da hat er ja wirklich auch, also Sacchi logischerweise und Baresi einfach als führender Kopf dieser Abwehr, ja, die haben ja den Fußball auch revolutioniert. Ich glaube, das kann man in dem Zusammenhang, glaube ich, schon auch da mit reinbringen. Und da war wirklich von diesem Milan klar, wenn man an dieses Milan zurückdenkt, dann kommen logisch Van Basten, Rijkaard, die großen Offensiven, Gullit, die großen Offensivkünstler. Aber Baresi, gerade was dieses, ja, was die Stabilität dieser Mannschaft betrifft, da war Baresi, ja, der Kopf, ganz klar. Und ja, wirklich trauriger Morgen heute für den italienischen Fußball, ja.
Ja, er ist losgegangen und hat in der totalen Manndeckung gespielt und hat dann mit die Raumdeckung revolutioniert. Genau. Plus, wird immer so ein bisschen unterschätzt, aber er war auch noch vor und nach der Regeländerung des Rückpasses war er erfolgreich, stimmt, weil genau. Das hat er damals dann für Innenverteidiger oder Liberos, egal wie man es jetzt bezeichnen möchte, war das eine enorme Veränderung, weil du eben nicht mehr diesen Exit-Ball auf den eigenen Torhüter hattest. Und wenn man sich das nämlich anguckt, da gibt es nämlich 93, 94 echt ein paar Leute, die dann ihre Karriere beendet haben oder von großen Vereinen weggewechselt sind. Und für Baresi war das kein Thema damals.
Nee, definitiv nicht. Nee. Und vielleicht letzter Satz noch dazu. Also die Krankheit war jetzt so vor knapp einem Jahr, wurde dann öffentlich, dass er krank ist. Jetzt zuletzt hat man auch nichts mehr gehört. Also es kam deswegen auch überraschend. Man wusste nicht, wie schlecht es ihm geht. Erst vor einigen Tagen hat man schon ein bisschen was aus Italien mitbekommen, dass es ihm wohl ziemlich schlecht geht. Aber was noch ein schöner, besonderer Moment für ihn war, er war Anfang des Jahres bei den Olympischen Winterspielen in Mailand, war nochmal Fahnenträger.
Ja,
stimmt. So zusammen mit Giuseppe Bergomi hat er einen letzten Teil des Olympischen Feuers, Fackelträger, hat einen letzten Teil getragen und das hat er auch selbst gesagt, das war ein ganz besonderer Moment für ihn, weil es irgendwie auch so ein Abschluss seiner großen sportlichen, sozusagen Zeit war. Also dieses Bild, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt auch in Erinnerung, weil ich noch genau sehe, wie er da zusammen mit Giuseppe Bergomi eben dann die Fackel, die olympische Flamme, ich glaube ins San Siro, auch ins Stadion reinträgt. Ja.
Genau, und Bergomi ja sein großer, in Anführungszeichen, Gegenspieler von Inter.
Genau.
Also das war auch allein deshalb ein schönes Bild.
Und der allerletzte Satz dazu, es sind ja zwei Brüder. Und sein Bruder hat auch bei Inter lange gespielt. Das ist ja auch eine ganz besondere Brüdergeschichte. Also die zwei sind, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, aber der Bruder hat einfach, die haben sich relativ früh gedrängt, Franco zu Milan, Giuseppe zu Inter. Das ist auch so eine besondere Brüdergeschichte, dass die beide, und Giuseppe hat auch bei Inter eine gute Karriere gemacht, logischerweise nicht so eine herausragende wie Franco, aber auch das war immer eine schöne Geschichte, dass die Baresi-Brüder, der eine bei Milan zur absoluten Legende und der andere bei Inter, auch eine sehr gute Rolle gespielt hat.
Ja, und er hatte zwar nicht die Erfolge, Giuseppe Baresi jetzt, aber der hat 559 Spiele für Inter gemacht. Also
kann sich auch sehen lassen, definitiv.
Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Nee, definitiv nicht.
Hat denn Franco Baresi sich in der Vergangenheit auch mal zum Zustand der italienischen Nationalmannschaft geäußert, unserem eigentlichen Thema dieser Sendung?
Ja, nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das fiel jetzt halt wahrscheinlich auch ein bisschen in die Zeit seiner Krankheit rein. Und ehrlich gesagt kann ich mich auch die Jahre davor nicht groß erinnern. Also nee, er war nicht einer derjenigen. Der wurde sicherlich oft logischerweise bei irgendwelchen Anlässen oder Feierlichkeiten oder Verleihungen wurde er sicher immer wieder danach gefragt. Aber nee, hat sich sehr zurückgehalten. Also wie gesagt, auch seinem naturellen Spekt. Also ich zumindest kann mich nicht erinnern, dass er da groß medial sich dazu geäußert hätte. Ja.
Es haben ja auch genug andere sich geäußert, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Lass doch nochmal anknüpfen. Also wir haben dieses WM-Aus gegen Bosnien-Herzegowina, liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir ja schon damals in einer eigenen Sendung besprochen, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da haben wir vor allem nicht nur auf das Ausscheiden an sich geguckt, sondern auch auf die Strukturen im italienischen Fußball. Da hast du uns zum Beispiel beigebracht, dass es nicht mal 5 U23-Teams gibt von italienischen Profivereinen. Was ist denn nach dem WM aus so grob zusammengefasst alles passiert? Wie stellt sich denn der italienische Fußball jetzt neu auf?
Also es ging dann doch relativ schnell. Es ist kurz nach dem Ausscheiden ist ja Gravina, damals noch der Verbandspräsident, wollte nicht zurücktreten, aber zwei Tage später war dann logischerweise der öffentliche Druck so groß, dass er es doch getan hat. Gattuso ist zurückgetreten, Gigi Buffon, der ja so als Art Teammanager auch dabei war, auch zurückgetreten. Also ja, es gab sozusagen diese große Rücktrittswelle und damit war klar, dass dann im Juni, das war damals schon klar, dass da dann die neuen Verbandswahlen stattfinden werden, dass dann der neue FIGC, also der italienische Fußballverband ist ja die FIGC, dass da der neue Präsident gewählt wird und damit war eigentlich auch klar, dass da erstmal zwischen Ausscheiden, das war ja glaube ich im März, genau Ende März, bis Juni, dass da schon so ein bisschen Vakuum sein wird, weil logischerweise ohne neuen Verbandspräsidenten es auch schwer vorstellbar war, dass dann schon ein neuer Nationaltrainer und so gefunden wurde. Und deswegen genau, war das erstmal so ein bisschen Vakuum, dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass Giovanni Malagò, der neue Verbandspräsident wird. Zudem muss man kurz zwei Sätze sagen, das ist eine interessante Figur, weil der nämlich jahrelang jetzt der Präsident des italienischen Nationalen Olympischen Komitees war, des CONI. Und das ist ja so eine besondere Geschichte in der Geschichte, sage ich, des italienischen Sports der letzten Jahre. Nachdem der italienische Nationalmannschaftsfußball ja seit Jahren große Probleme hat, haben ja andere Sportarten einen riesen Aufschwung in Italien. Also gerade die olympischen Sportarten, bei Winterolympia jetzt hat Italien einen neuen Medaillenrekord aufgestellt, bei Sommerolympia davor einen neuen Rekord. Die Tennisbewegung mit Jannik Sinner an der Spitze, also was die Italiener an Tennis, also Jannik Sinner die Eins, aber dahinter sind ja 4, 5 andere, die auch in den Top 20 sind, mit Cobolli und so, die auch schon Grand Slam Finals gespielt haben. Also es hat sich so eine Entwicklung gegeben, dass eben die olympischen Sportarten sehr gut performen und der Fußball, eben gerade Nationalmannschaftsfußballer, große Probleme hat. Und deswegen ist dann in Malaga schon auch große Hoffnung gelegt worden. Das ist ein erfahrener Sportpolitiker auch, der, ja, wie gesagt, da echt einen guten Namen hat. Und der ist jetzt halt da hingekommen und hat jetzt in den vergangenen Wochen, worüber wir jetzt ja dann sprechen, schnell gemerkt, dass halt beim Fußballverband nochmal ein anderer Wind weht als beim Nationalen Olympischen Komitee.
Ich habe gelesen, der wurde dann Ende Juni mit 68% der Stimmen gewählt. Wir kennen das ja aus Deutschland nur, dass es keinen richtigen Wahlkampf gibt und so weiter und so fort. Ja. Und alles wird vorher entschieden. Deswegen haben DFB-Präsidenten meist sehr hohe Prozentstimmanteile bei ihrer Wahl. Hat das irgendeine Bedeutung?
Ich muss jetzt ehrlich sein, ich kenne jetzt die Vergleichsweise davor bei den Wahlen, kann ich dir jetzt leider nicht die Prozentzahl nennen, wie hoch es da war. Was ich weiß ist, was sehr wichtig ist, jetzt auch im Zuge dieser Geschichte, er hatte die Rückendeckung der Serie A, also der Liga. Mhm. Die Liga hat sich auch für Malaga ausgesprochen und das ist logischerweise ein wichtiger Faktor. Wenn du die Liga hinter dich bringst, dann bist du der starke Kandidat und es gab eigentlich keinen wirklichen Gegenkandidaten. Also im Prinzip lief es darauf hinaus, dass es Malaga wird und so kam es dann auch. Wie gesagt, dieser Punkt, kommen wir später dazu, ist noch ein wichtiger. Die Liga hat sich zu ihm committed und ja, das spielt jetzt bei dem, worüber wir jetzt dann sprechen, auch eine nicht unwichtige Rolle.
Mhm. Er hat früher selbst Futsal gespielt, da wurde er dreimal italienischer Meister, aber ansonsten sind die Fußballbezüge ja relativ rar gesät. Du hast es ja auch schon erklärt. Er kommt eigentlich aus dem IOC und eben genau aus anderen Sportarten. Ist denn dann auch, also wie sieht es um seine Fußballkompetenz aus? Ist er dann auch derjenige, der dann ab Ende Juni gesagt hat, so, das ist meine Vorstellung für Nationaltrainer und für alle anderen Posten oder wie ist das dann abgelaufen?
Genau, das ist eigentlich nicht, weil Malaga heißt, wenn man mit Kennern in Italien spricht, dann sagen alle, die größte Qualität von Malaga ist, dass eine wahnsinnig gute Kommunikation. Der schafft das anscheinend, hat es schon ganz oft geschafft, auch als erfahrener, gewiefter Sportpolitiker, ja, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen, Kompromisse herzustellen. Also nein, er hat es nicht so quasi gleich in die Hand genommen, so im Sinn von, hallo, ich bin jetzt hier der Boss und A, B, C, so läuft's, sondern, und damit steigen wir jetzt ja direkt in die Geschichte ein, er hat sehr lange Paolo Maldini umgarnt, weil er eben verstanden hat, es braucht schon einen richtigen Neuanfang. Und er hat da wirklich viel Arbeit investiert, um Paolo Maldini davon zu überzeugen, dass er doch womöglich der neue starke Mann sein soll. Da wurde extra ein neuer Posten erschaffen, des Direttore Technicos, also technischer Direktor, wenn man so will. Und ganz interessant, da wurde sogar die Statuten wurden verändert des Fußballverbands, denn bisher, bis zum Juni, war immer der sozusagen auch der Verbandspräsident, sozusagen der Boss über die Nationalmannschaften. Das heißt, in Italien heißt es Casa Italia, also italienisches Haus. Und da war immer automatisch sozusagen über das laufen die Nationalmannschaften. Da war immer der Verbandspräsident, der Chef. Und er hat aber eingeführt, dass dieser neue Direttore Tecnico, der das wird, dass der die Leitung dass der Casa Italia übernimmt. Also nein, er hat es nicht an sich gerissen, sondern er hat sich versucht, mit sehr viel Fußballkompetenz zu umgeben. Und ich würde sagen, Paolo Maldini kann man sehr viel Fußballkompetenz zuschreiben. Und Paolo Maldini hat auch selbst am Anfang gesagt, er hat sich da sehr mächtig ins Zeug gelegt, Malaga, um ihn zu überzeugen. Konnte ihn dann überzeugen. Maldini hat sich Leonardo, den ehemaligen Milan-Trainer und auch ehemaligen Milan-Spieler, als Berater dazu geholt. Ja, und dann gab es vor, ich glaube jetzt vor knapp 3 Wochen diese Eingangs-PK, wo Maldini und Leonardo der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Und da ging logisch schon so ein positiver Ruck durch, weil Paolo Maldini halt, also wir hatten vorhin aus traurigem Anlass Franco Baresi, Paolo Maldini ist halt schon auf der, sag ich mal, auf der Ebene, was Fachkompetenz und ja Aura betrifft, genau. Und ja, dann ging das so los und Paolo Maldini.
Also im Grunde kann man sagen, so ganz kurz, um das so zu erklären, ein bisschen ist das ja der Rudi Völler-Move. Ich bin Bernd Neuendorf und habe eigentlich gar nicht so die wahnsinnige Ahnung von Fußball, sorry, wenn ich es einfach mal so ausspreche. Und dann setze ich mir aber einen Rudi Völler hin, der ist wahnsinnig bekannt, der hatte Erfolge, der kennt sich aus und dem stelle ich noch weitere Leute zur Seite, Leonardo in dem Fall, wobei das ja wahrscheinlich die Idee von Maldini war, noch jemanden
Maldini
mitzubringen.
Maldini war definitiv, ja.
Und dann habe ich quasi abgesichert, okay, Leute mit zumindest vermeintlich Kompetenz, die sitzen jetzt an den entscheidenden Stellen. Kann man schon so vergleichen, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Und halt bei Maldini kommt, gut, stimmt, hast recht, da kann man Maldini und Völler definitiv, glaube ich, vergleichen, weil die halt auch eine Strahlkraft, glaube ich, auf die Öffentlichkeit hinaus haben, sozusagen, ja, einfach als sehr positive Figuren wahrgenommen werden. Und genau, und eben auch durch diese Änderung der Statuten auch wirklich das Zeichen setzen, schaut mal her, Paolo Maldini wird jetzt der neue starke Mann, also der darf da jetzt Reformen machen und wer Maldini kennt von früher, Maldini war ja schon bei Milan in der Clubführung, hat damals ja auch mit dafür gesorgt, dass Milan Meister wurde vor einigen Jahren, der hat eine sehr starke Persönlichkeit und damit war klar, wenn du dir einen wie Maldini holst, dann wird das nicht nur ein Satz sein von wegen, ja, du darfst viel machen oder du darfst viele Steine umdrehen, sondern das wird Maldini Malaga ganz klar gemacht haben, wenn ich hier reinkomme, dann machen wir es so, wie ich es gerne möchte. Und der Start von Maldini war halt einfach mal ins allerhöchste Regal zu greifen, nämlich Maldini ist mit Leonardo einfach ins Flugzeug eingestiegen, nach Barcelona geflogen zu Pep Guardiola. Das war der Anfang eben sozusagen, also weil ja klar war, auch die Sehnsucht in Italien, ähnlich wie vielleicht in Deutschland, nach einem ganz, ganz starken, großen Namen jetzt halt eben. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann ist Pep Guardiola schon mit das oberste Regal, in das man greifen kann. Ich vermute, es ist eine Vermutung, ich weiß gar nicht, ob Pep Guardiola jede Delegation empfangen hätte, aber ich sage mal, Paolo Maldini, glaube ich, empfängt dann halt auch ein Pep Guardiola. Aber es war eigentlich von Anfang an relativ klar, was da rauskommen wird. Also jetzt nicht im Sinn von, weil ich glaube, dass Pep Guardiola ganz, ganz schlecht über den italienischen Fußball denkt. Aber er hat ja eigentlich schon klar gemacht nach seiner City-Zeit, dass er jetzt auch erstmal eine Auszeit nimmt. Plus, was man aus Italien gehört hat, hat er Gehaltsvorstellungen von 20 Millionen Euro pro Jahr in den Raum gestellt.
Kurzer Vergleich, und, ja. Jürgen Klopp wird kolportiert mit 7 Millionen. Nur um das
ich wollte gerade sagen, und glaube 7 Millionen ist bei für einen Nationaltrainer auch schon unfassbar hoch. Also
ja,
wir
total,
reden bei
total.
Nationaltrainer oft auch bei 3-4 Millionen.
Genau.
Also genau. Also Pep Guardiola hat anscheinend noch seine Clubtrainerzahlen ausgerufen und damit war eigentlich von Anfang an klar, logischerweise fliegen die darüber und holen sich Nein ab sozusagen. So war es dann eben auch, aber dieser Name Pep Guardiola stand halt im Raum. Also im Sinn von, okay, wir als italienischer Fußballverband, wir greifen ganz, 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 ganz oben ins Regal. Mhm. Und Maldini hat das weiter befeuert, indem er auch öffentlich gesagt hat, was mich sehr überrascht hat, ja, wir haben auch mit Carlo Ancelotti geredet. Also Guardiola plus Ancelotti, ja, viel höher geht's nicht. Ancelotti ist halt der Faktor, der steht ja unter Vertrag bei den Brasilianern. Hat mich wirklich überrascht, dass Maldini das auch so ausgesprochen hat. Also sie haben auch mit Ancelotti geredet, aber Ancelotti hat ihnen dann halt gesagt, ich habe hier mit Brasilien noch was vor und bin denen sehr dankbar und genau. So, und dann begann das erste große Problem, denn nach Guardiola und Ancelotti, also allerhöchstes Regal, der nächste Name, mit dem Maldini ums Eck kam, war Andrea Pirlo. Und jetzt bei allem Respekt für Andrea Pirlo als Spieler, also ich glaube, der Spieler Andrea Pirlo muss sich vor Ancelotti und vor Guardiola in keinster Weise verstecken, aber der Trainer Andrea Pirlo, ja, ist da logischerweise in ganz anderen, sehr deutlich niedrigeren Ebenen unterwegs. Und das ist jetzt wichtig für die Chronologie. Dementsprechend war die Skepsis Pirlo gegenüber in Italien von Anfang an schon riesengroß, einfach weil die Fallhöhe so groß war. Also nach Guardiola, nach Ancelotti, jetzt Pirlo. Das war eine Fallhöhe, die hat wirklich auch, habe ich selten auch in der italienischen Sportpresse, also die Gazzetta, auch Tutto Sport, die Sporttageszeitungen, die haben Kommentare geschrieben, auch so in die Richtung, hey, bei allem Respekt für Andrea Pirlo, aber es kann nicht sein, dass zwischen Guardiola und Ancelotti dann der nächste Step Pirlo ist. Weil Andrea Pirlo als Trainer halt einfach noch nicht groß was bewiesen hat. Und im Verband, im italienischen Verband, jetzt klar war, eigentlich brauchen wir jetzt schon ja, den großen Namen, die große Qualität, zumindest jemand, der halt was vorweisen kann. Und das ist jetzt wichtig,
weil... Und man muss dazu sagen, für Pirlo, weil du hast es im Kopf, aber er war einmal kurz Juve-Trainer, kam quasi aus Nachwuchs von Juve, dann war er Juve-Trainer, aber eben nur kurz und nicht in der erfolgreichen Zeit von Juve. Dann war er bei Fatih Karagümrük SK, musste ich gerade ablesen, dann bei Sampdoria Genua und
in der zweiten Liga.
In der zweiten Liga und nicht aufgestiegen.
Nee.
Und
fast
dann
abgestiegen.
Bei Dubai United jetzt zuletzt.
Genau.
Also das
danke,
nur kurz ums Eins.
Danke, Max, genau. Um das. Fairerweise muss man zu seiner Juve-Zeit sagen, er war nach Maurizio Sarri. Also Sarri war der letzte Juve-Meistertrainer Anfang der 2020er Jahre. Dann kam Pirlo, das war dann die erste Nicht-Meistersaison. Aber Pirlo hat zumindest in der Saison noch Pokal und Superpokal gewonnen. Also hat noch ein kleines Double geholt, was ja bei Juve in den letzten Jahren, wie wir alle wissen, auch alles andere als selbstverständlich ist. Im Gegenteil. Also, aber ja, seine Trainerkarriere ist halt eine, die bei Weitem noch nicht weit fortgeschritten ist. Und diese Fallhöhe hat sich massiv in der Öffentlichkeit manifestiert. Also es haben ganz viele einfach gesagt, also bei aller Liebe für Andrea Pirlo, und Andrea Pirlo wird in Italien auch fußballerisch geliebt, keine Sorge. Aber es, viele Leute haben, oder viele Beobachter und auch die Öffentlichkeit haben gesagt, nein, das ist zu schwach jetzt sozusagen. Und dann, wie gesagt, das war am Anfang, da ging es noch gar nicht um diese Russland-Nummer. Und die Russland-Nummer kommt jetzt. Und dann kam raus in diesen Tagen, dass Pirlo in seiner Funktion als Trainer in Dubai eben, die du gerade angesprochen hast, dieser Club in Dubai gehört einem russischen Oligarchen. Und im Zuge, dass er da eben der Trainer war, hat er einen Werbevertrag mit diesem Mann unterschrieben oder mit diesem Unternehmen. Und eines dieser Unternehmen ist ein russischer Wettanbieter. Und das kam raus in diesen Tagen, wo dann irgendwie im Raum stand, ja, Maldini will Pirlo. Muss man dazu sagen, Maldini und Pirlo sind eng verbunden, schon zu Spielerzeiten noch bei Milan. Und Maldini wollte Pirlo auch schon bei Milan vor einigen Jahren nach seiner Juve-Zeit holen. Also das ist wirklich eine große, also ich meine das jetzt nicht im Sinn von, oh, das sind Buddies, im Sinn von, der nimmt den überall mit, sondern Maldini hat schon seit Jahren einfach eine große Meinung auch vom Trainer Andrea Pirlo, was ja völlig legitim ist, genau. Und dann eben, wie gesagt, kam diese Nachricht, dass er da bei einem russischen Wettanbieter unter Vertrag steht. Und dann hat das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Dann hat sich nicht nur die Sportpolitik, sondern auch die Politik italienische eingeschalten. Und dann war ganz schnell klar, dass der Verband auch gesagt hat, das hat er vielleicht auch alleine gesagt, aber wie gesagt, der Druck war so groß, dass schnell klar war, Andrea Pirlo wird nicht italienischer Nationaltrainer aufgrund dieser Konstellation. Ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, klar, das mit Russland macht es nochmal schlimmer. Ich finde auch schon allein, dass ein potenzieller Nationaltrainer für einen Wettanbieter wirbt, reicht, würde mir auch schon reichen, muss ich sagen. Also dann die Beziehung mit Russland ist nochmal ein Negatives obendrauf. Aber ich fand es dann sehr straight vom Verband auch zu sagen, nee, das können wir nicht, wollten wir auch nicht.
Und das war dann aber die Entscheidung von Malago?
Genau. Da war dann ganz klar, aus dem Verband raus war klar, Andrea Pirlo wird nicht diese, weil das muss man ja wirklich, ich meine, das in Deutschland kennt man das ja auch, der Bundestrainer, oder in Italien der CT, also Commissario Tecnico. Ja, das ist halt, das ist schon ein Amt, das eine Strahlkraft hat. Und wir wollen jetzt nicht, wir kennen das, Max, wir wollen jetzt nicht im Sport oder allgemein zu hohe moralische, wie soll man sagen, Qualitäten oder so an Menschen in Führungspositionen anlegen. Aber da zählen schon nochmal mehr solche Faktoren. Und dann war eigentlich ganz schnell klar, das wird nicht passieren. Punkt. Genau. Mhm.
Das heißt, wir haben jetzt drei Absagen nacheinander. Wir haben eine Guardiola-Absage. Das fand ich noch interessant, weil ich, so wie du es jetzt erzählt hast, klingt es für mich auch sehr, sehr schlüssig. In deutschen Medien wurde meiner Meinung nach diese Absage von Guardiola sehr, sehr aufgeputscht. So, oh je, wie steht denn Italien jetzt da? Und bei dir klang es so, als ob man eigentlich damit schon fast rechnen musste eigentlich.
Also wie gesagt, ich kenne viele Kollegen und auch Beobachter, denen war klar, das ist jetzt sehr smart von Maldini, da kann man ja auch rüberfliegen und ich glaube, Guardiola ist auch ein höflicher Mensch, aber also mich hätte alles andere überrascht, wenn Guardiola gesagt hat, ja, ich mache das. Also,
ja.
Nee. Da war jetzt nicht in Italien so Untergangsstimmung, oh mein Gott, jetzt fällt alles zusammen, sondern das war halt ein Versuch. Das einzige Problem daran ist halt, dass man eine Fallhöhe generiert
ja.
hat, die
ja,
man
klar.
dann später logisch. Halt schwer einfangen könnte.
Ja, es ist, als würdest du von...
Konnte.
Na, wobei, nee, ich will den Vergleich ja, nicht machen.
Du hättest sicher nette Beispiele, genau.
Aber, nee, aber
ja,
genau. Möchte ich dann doch nicht machen, möchte ich den anderen nicht zu nahe treten, die dann eben Pirlo gewesen wären an der Stelle. Also damit stand man nach so 3-4 Wochen dann eben bisher noch ohne Trainer da, aber dann genau. ist ja noch mehr passiert.
Genau, und eigentlich in dem Moment, wo klar war, okay, Pirlo wird's nicht, haben auch sehr viele beobachtet, und es war auch mein erster Gedanke, haben mir gedacht, shit, ich sag's jetzt einfach mal, ich glaube, das macht Maldini nicht mit. Weil ich sag auch ganz ehrlich, ich hätte Paolo Maldini sehr, sehr gerne in dieser Position gesehen, weil ich Maldini sehr schätze. Ich glaube, wir haben schon öfter ja auch im Rasenfunk über Maldini in Milan-Funktion geredet. Ich glaube, Maldini wäre, ich hätte es so spannend gefunden, den an der Position zu sehen. Aber wer den Charakter von Maldini kennt, auch seine Entscheidungen in den letzten Jahren, war mir und vielen Beobachtern eigentlich klar, wenn die ihm Pirlo sagen, geht nicht, dann wird er sagen, okay, das ist mein Mann, ich habe es euch gesagt, wenn nicht, dann bin ich auch weg. Und genau so kam es. Ich glaube, 2 Tage später war es offiziell. Er war dann 16 Tage im Amt. Also ja, im Amt ist ein großes Wort, denn leider ist ja nicht viel passiert. Aber ja, hat dann diesen Rückzug bekannt gegeben. Ich glaube, auf Maldini kommen wir gleich zurück. Wollen wir kurz chronologisch kurz zu Ende bringen, dann
ja, ja,
haben
wir
es ja gleich. Dann war klar eben genau, okay, Maldini ist weg und dann stand Malaga wieder bei Null, komplett bei Null. Er hatte keinen Trainer, er hatte keinen technischen Direktor. Und dann ging es aber sehr schnell, weil Malaga das Ganze dann in die Hand genommen hat. Malaga als Präsident hat dann, glaube ich, in dem Moment verstanden, okay, dann muss ich jetzt die Entscheidung fällen. Und es ist kein Geheimnis, das war schon davor klar, Malaga auch in den Wochen davor war immer ein Befürworter von Roberto Mancini. Malaga hat immer ihn schon, das war sein Mann. Und jetzt in dem Moment, als Maldini weg war, war das dann sein Move zu sagen, okay, ich bin der Präsident, ich ziehe jetzt die Entscheidung an mich. Er hat Mancini installiert, kommen wir auch gleich nochmal zurück, da gibt es ein anderes Thema. Und dann hat er sich im Prinzip, sagt er auch ganz offen, einen technischen Direktor gesucht, der auch diesen Weg mitgeht. Also er hat nicht den technischen Direktor erstmal gefragt, du, wie schaut's aus? Magst du denn Mancini? So im Prinzip hat Malaga gesagt, Mancini ist es und jetzt mache ich mich auf die Suche. Und dann ist er bei Claudio Ranieri fündig geworden. Auch da kurze Klammer, Ranieri, ja, glaube ich auch ein Mann, der in ganz Fußball-Europa einen riesen Namen genießt. Vor einem Jahr noch gar nicht lange her, war ja Ranieri sogar Kandidat für die Nationalmannschaft, nämlich nach dem Spalletti aus, als er ja mit der Roma so sensationell als Trainer vom Abstiegsplatz noch fast in die Champions League gekommen ist. Und da haben nur die Friedkins, also das Veto der Friedkins, also der Eigentümer der Roma, hat verhindert, dass er da schon Nationaltrainer wurde. Und Ranieri hat immer auch klar gemacht, zum Ende seiner großen Karriere nochmal einen wichtigen Job im Verband, das wäre die Krönung auch für seine Karriere. Ein bisschen ähnlich wie bei Klopp jetzt auch, hat er wirklich auch immer kommuniziert. Und deswegen glaube ich, hat Malaga, der hat ihn im Urlaub erwischt und das heißt, dass am Abend saß er schon im Flugzeug zurück nach Rom und dann war das ganz schnell klar, hier steht das neue Team, Mancini ist mein Nationaltrainer, Ranieri ist mein technischer Direktor. So, das zum
also
chronologischen Ablauf. Genau.
Das ist jetzt der aktuelle Stand. Aber dann lass doch mal die Personalien bewerten und mal mit Maldini beginnen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Christian, aber ich habe es leider nicht mehr rausgekriegt. Es gab doch einen Ex-Profi, der so hunderte Seiten Analyse zum italienischen Fußball oder so Ideen für den italienischen Fußball gemacht hat.
Das war Robby Baggio.
Das war Baggio tatsächlich. Ah, okay.
Ja, es war Robby Baggio.
Warum ist der denn dann nicht technischer Direktor geworden?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Robby Baggio ist es so, dass der, glaube ich, so ein Amt, ich glaube nicht, dass das so seins ist oder so. Da, das ist eben die Geschichte, das war vor einigen Jahren eben, dass Robby Baggio dann, wie du sagst, ein hunderte Seiten langes Konzept auch irgendwie präsentiert hat. Damals war Gravina anscheinend, war das denen noch relativ wurscht. Jetzt wäre logisch der Boden gesät dafür. Aber ich glaube, Baggio ist nicht derjenige, der unbedingt in so eine Position will oder so. Aber da kommen wir später noch dazu, weil keine Sorge, Ranieri ist zwar ein Mann, der sehr alt ist, aber Ranieri ist clever genug, sich auch mit guten Leuten zu umgeben. Also da kommen wir noch drauf. Aber fangen wir vielleicht mit Maldini an, weil wie gesagt, Maldini dann logischerweise jetzt schon auch aus der Nummer nicht ganz gut rauskommt, weil er wirklich so als der Heilsretter des italienischen Fußballs auch, er wurde ja wirklich ein bisschen angebeten von Malaga, kommt dann dahin, sagt es, und es gibt viele in Italien, und denen muss ich sagen, denen schließe ich mich an, das habe ich leider nicht verstanden, also ich verstehe, also ich kenne Paolo Maldini nicht persönlich, kann ich jetzt nicht aus dem Ding da, aber das zeigt ja die letzten Jahre, Paolo Maldini ist einer mit sehr klaren Ideen, die legt er hin, und wer damit gehen will, gut, wenn nicht, dann hat Paolo Maldini auch ein Leben abseits dieser Funktionen, der, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, der muss nicht nur den Job machen, um irgendwelche Euros zu verdienen, sondern der hat sein Leben sehr gut im Griff und ist dann halt einfach so charakterstark zu sagen, entweder my way oder not my way. Deswegen verstehe ich logisch an einem Punkt, dass wenn er sagt, hey, Pirlo ist jetzt mein Mann, ich habe mir da was ausgedacht, das will ich mit ihm machen und es klappt dann nicht, dass er logischerweise sagt, hey, das ist meine erste große Entscheidung und der Nationaltrainer ist eine wichtige Entscheidung und da sagt ihr mir, nee, das geht nicht. Wie soll das dann weitergehen quasi? Das verstehe ich.
Was aber ich nicht verstehe, auch verstehen, dass so eine Verstrickung mit einem russischen Wettanbieter, also das es hat ja niemand gesagt, du hast sportlich den falschen Trainer gewählt, sondern hat gesagt, diesen Trainer können wir leider nicht nehmen.
Absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja auch das große Versagen, würde ich sagen, an alle in der Runde. Warum war das den Entscheidern nicht davor klar, dass Pirlo diesen Vertrag hat? Weil vielleicht hätte man das elegant lösen können. Vielleicht hätte Pirlo vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 1 Monat diesen Vertrag auflösen können und sagen, hey, schau mal, ich distanziere mich davon, das Ding ist ausgelaufen, möchte auch nichts mehr damit zu tun haben. Ich glaube, wenn man sowas gefunden hätte, hätte man Pirlo mit Maldini auch durchbekommen, glaube ich. Aber da, ich weiß nicht, Maldini war es wahrscheinlich nicht bewusst, aber ich finde, im Verband hätte den Leuten klar sein müssen, dass beim Kandidaten Pirlo dieses Problem da ist. Das ist logischerweise, glaube ich, das große Versagen jetzt auf sportpolitischer Ebene, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Punkt unterschätzt worden ist. Also einem wie Malaga, glaube ich nicht, dass der sich gedacht hat, ach nö, so ein russischer Vertrag, das ist halb so wild. Dann ist aber der Vorwurf, warum wussten sie es nicht? Und das zeigt ja vielleicht auch von gewisser Unprofessionalität. Also egal, wie sie kommen nicht gut raus, sozusagen, aus der Nummer. Aber der Punkt bei Maldini ist eben, und den finde ich auch so schade, und das sehen auch viele Beobachter in Italien so, warum man das nicht trennen konnte. Also das sind ja zwei total unterschiedliche Paar Schuhe. Auf der einen Seite gilt es jetzt, einen Nationaltrainer zu finden, der mit den Italienern in den nächsten Jahren wieder halbwegs einen Fußball spielt. Und in Italien gibt es genug Basis, da kommen wir später noch. Ich weiß, in Deutschland wird ein Bild gezeichnet, als ob der italienische Nationalmannschaftsfußball vor dem Abgrund steht. Das sehe ich komplett anders. Also in Italien, da gibt es viele Sachen, die man reformieren muss, keine Frage. Aber Italien, also die Qualität ist auf jeden Fall da, um wieder bei großen Turnieren dabei zu sein.
Was heißt
bei großen
Turnieren? Mehr U-Titel gewonnen als der DFB in den letzten Jahren.
Ja, ich war gerade, genau, gut, dass du es sagst. Ich habe es ja gerade, Italien ist gerade amtierender U17-Europameister vor wenigen Wochen, ist U17-Europameister 2024, ist U19-Europameister 2023 und war mit der U20 2023 im Finale. Das sind die letzten 3 Jahre, die ich nur aufgezählt habe. Und eine Zahl noch, die fand ich sehr beeindruckend. In den letzten 8 Jahren waren die italienischen Jugend-Junioren-Nationalmannschaften in 7 Endspielen. Also zwischen Europameisterschaften und Ding. Ich glaube, nur die Spanier und die Franzosen haben noch mehr Titel geholt. Italien ist da auf einer Linie mit Deutschland, England oder so. Vielleicht die Engländer, weil sie dadurch U21 zuletzt stärker waren. Aber Italiener sind da überhaupt nicht weit weg. Also dieses Bild, das gerne gezeichnet werden. In Italien gibt es keinen jungen Fußballer mehr, der gegen Ball kicken kann. Das ist ein sehr populistisches Bild, das einfach überhaupt nicht stimmt. So, deswegen ist die eine Sache, einen Nationaltrainer zu finden, der jetzt halbwegs da wieder ein bisschen Energie reinbringt, damit die jetzt wieder halbwegs normale Turniere spielen. Und das andere ist aber logisch wirklich diese Reform des ganzen Jugendbereichs und so. Und ich finde es so schade, dass sich Maldini davon nicht lösen konnte, dass er vielleicht nicht kompromissbereit war zu sagen, okay, ich hätte gern Pirlo, aber okay, dann machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem anderen. Aber meine wichtige Aufgabe ist ja, dieses ganze Unterfeld auf neue Beine zu stellen. Und ich glaube, da wären Maldini und Leonardo wirklich mega spannend gewesen, weil die wahnsinnig viel Expertise mitbringen und sicherlich auch viele Ideen. Und das ist der Vorwurf, den sich Maldini jetzt gefallen lassen muss, auch in der italienischen Öffentlichkeit, weil er sich jetzt halt einfach so ein bisschen vom Acker gemacht hat, im Sinn von, ja gut, okay, nicht Pirlo, dann bin ich halt eben weg. Und Das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Weil ich finde, man hätte die zwei Sachen trennen können. Also das eine ist jetzt in der Gegenwart, einen Nationaltrainer zu finden, der mit durchaus genügend guten italienischen Spielern auch wieder was halbwegs Brauchbares hinzimmert. Und das andere ist aber logisch diese Reform, die definitiv her muss. Genau. Also ja, Maldini kommt auch nicht so gut aus der Nummer raus.
War auch langfristig nicht schlau, weil Mancini ja nicht sein Trainer war, hätte er ja ganz entspannt abwarten können, was da passiert. Bringt Mancini das Team wieder auf Kurs, alles super.
Gut,
und
genau.
Geht das aber nicht gut, kann er völlig fair sagen, sorry, es geht nicht, ich habe noch eine andere Idee.
Definitiv, hast völlig recht. Also auch taktisch gesehen, definitiv. Und das ist sehr schade, aber das hängt wohl mit dem Charakter von Paolo Maldini zusammen, der sehr, wie gesagt, bei Milan war es ähnlich, da war er auch, als ihm von den amerikanischen Führungen, da hat er, glaube ich, gute Gründe gehabt, weil die amerikanische Clubführung hat sich da sehr fußballfern benommen. Aber da war er dann halt, hat gesagt, okay, dann bin ich weg. Mein Leben ist ungefähr, ist gut genug, also ich brauche hier das nicht. Genau, das ist die Figur Maldini. Und ja, aber dann kommen wir jetzt wohl besser zu den Aktiven, die das jetzt eben in die Hand nehmen sollen. Roberto Mancini, kommen wir nochmal in eine kleine moralische Situation rein, denn Roberto Mancini war eben bei ganz vielen in Italien ein rotes Tuch, weil er, also Roberto Mancini hat Italien 2021 zum M-Titel geführt und ist dann 1,5 Jahre später nach dem Aus gegen Nordmazedonien, nach dem zweiten Verpassen der WM als amtierender Europameister, ist er ja nicht direkt zurückgetreten, hat auch logisch hat großen Aufwind gegeben, aber der Verband ist erstmal noch bei ihm geblieben und gesagt, komm, wir stehen da nochmal zusammen auf. Das war ja damals auch, das Nordmazedonien-Spiel war, glaube ich, Ende März oder so. Mhm. Und im Sommer, Mitte August, 4 Wochen vor dem ersten Qualifikationsspielen verabschiedet sich Mancini nach Saudi-Arabien, weil ihm die saudi-arabische Nationalmannschaft für 2 Jahre pro Jahr 25 Millionen Euro aufs Konto überwiesen hat. Und diese Flucht, dieses sozusagen, ja, wirklich Italien da im Regen, also Fußball-Italien im Regen dastehen lassen, weil wie schnell musstest du dann einen Trainer finden? Wirklich, die ersten Spieler waren stand vor der Haustür. Das haben ihm logisch wahnsinnig viele nicht verziehen. Und deswegen war jetzt auch in den vergangenen Wochen, Mancini war immer einer der Hauptkandidaten, auch mit Conte, also Mancini und Conte waren eigentlich die zwei Namen, bevor eben die Guardiolas und so auf die Bühne kamen, waren die zwei italienischen Namen, die bei den meisten auf dem Zettel waren. Aber Mancini war bei wahnsinnig vielen, ganz viele haben gesagt, auch wirklich renommierte Kollegen, gesagt, nee, das macht man nicht. Also nicht falsch verstehen, Mancini muss jetzt deswegen nicht lebenslang da quasi in den Kerker oder so, aber das Kapitel italienische Nationalmannschaft ist nach so einem Ding für die halt vorbei.
Ja.
Und da hat halt Malaga jetzt geholfen, weil Malaga da versucht hat, das ein bisschen zu glätten und weil Mancini, muss man auch sagen, jetzt auf dieser Antritts-PK schon auch sehr reumütig war. Und wie ich finde, auch wirklich, ich habe es als echt wahrgenommen, wie er gesagt hat, er weiß, das war einer der größten Fehler seines Lebens und hat er auch damit verglichen. Es hat sich so angefühlt, als hätte er die Liebe seines Lebens, die Frau seines Lebens da quasi stehen lassen. Und umso dankbarer ist er, dass er jetzt halt nochmal die Chance kriegt. Also dieser zweite moralische Ebene, die musste halt auch nur zur Seite geschoben werden. Aber ja, die ist jetzt zur Seite geschoben worden.
Und wie groß sind die sportlichen Zweifel an Mancini? Denn ja, auf jeden Fall EM-Titel, aber davor und danach gab es ja auch Spiele mit dem Nationalteam und da ist er ja auch Teil von.
Ja, jetzt pass auf, aber das ist ein guter Punkt, Max, weil ich finde, darauf wollte ich auch hinaus. Es gab davor auch viel Gutes. Also dieser M-Titel 2021, das war ja nicht nur irgendwie so eine Blase, weil okay, wir kennen es manchmal beim Turnier, kann vielleicht eine Mannschaft sich in den Rausch reinspielen, so. Aber die Italiener haben ja damals, also Mancini war von 2018 bis 2023, da reden wir über 5 Jahre, also eine lange Zeit. Und die Italiener haben ja den Rekord aufgestellt, der erst jetzt von den Spaniern im WM-Finale gebrochen wurde, nämlich die Italiener hatten 37 Pflichtspiele in Serie ungeschlagen und die Spanier sind jetzt im WM-Finale mit 38 dran vorbeigezogen. Also dieser EM-Titel 2021, der war schon mehr als eine Eintagsfliege. Also da war schon was Gutes auf dem Weg. Klar, die Italiener hatten bei dem Turnier auch das nötige Glück. Elfmeterschießen wissen wir alles, aber das braucht man halt bei den Turnieren manchmal. Aber es war jetzt nicht so, eben wie gesagt, dass das völlig aus dem Nichts kam. Und dementsprechend, ja, jetzt war er eben zuletzt in Saudi-Arabien. Klar, weiß man jetzt nicht, was das jetzt mit seiner Trainerkarriere zuletzt getan hat. Aber Mancini, finde ich, hat schon mal gezeigt, dass er Nationalmannschaft kann, weil das ist ja gerade in den letzten Jahren, sehen wir ja auch bei anderen Verbänden durchaus ein Thema. Eine Sache ist es Clubtrainer sein, eine andere Sache ist es dann Nationaltrainer zu sein. Das hat er bewiesen. Und was ich finde, was sehr für Mancini spricht, vielleicht erinnerst du dich noch, Mancini war eben damals in diesen 5 Jahren auch schon sehr progressiv, was das Einberufen von jungen Spielern betrifft. Also der Name Nicolò Zaniolo, vielleicht kennen den noch ein paar. Klar, der hat in den letzten Jahren, die Karriere ist jetzt auch ein bisschen auf Abwege gekommen. Jetzt ist er mittlerweile bei Udinese, hat letztes Jahr wirklich ein sehr gutes Jahr gehabt. Er wird jetzt sicherlich auch wieder in die Nationalmannschaft zurückkommen. Mancini hat Zaniolo berufen, da hatte er ja noch keine Pflichtspielminute für die Roma. Also der war bei der Roma ein Riesentalent. Ja, der hatte noch keine Pflichtspielminute und Mancini hat den geholt. Mancini hat Simone Pafundi, der sagt noch jemand irgendwas, der ist jetzt mittlerweile immer noch in der zweiten Liga, der hat es leider nicht die letzten Jahre geschafft, aber den hat er auch geholt als 17-Jähriger oder so. Also Mancini hat schon dieses Gen auch vorausschauend zu schauen, auch junge Leute reinzuarbeiten und wie wir ja gerade hatten, es gibt genügend junge italienische Spieler, die in den letzten Jahren durchaus auf Jugendniveau Erfolge hatten. Also von dem her, das stimmt mich positiv, weil ich bin mir sicher, dass Mancini den Weg logischerweise fortschreiten wird. Und gerade im jetzigen Stand des italienischen Fußballs da vielleicht vermehrt nochmal 2, 3 mit reinholt, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, ich weiß, wir müssen nach vorne schauen. So. Also das muss ich sagen, beruhigt mich. Wie gesagt, er hat gezeigt, dass er Nationalmannschaft kann. Ja, wie gesagt, die letzten Jahre kann ich schwer bewerten, was er da logischerweise jetzt als Trainer geleistet hat. Aber allein auch dieses sein Streben danach, das wieder gut zu machen, was er damals diesen Riesenfehler, wie er selbst sagt, gemacht hat, glaube ich schon auch, dass er da eine gewisse Energie reinbringt. Und ja, also ich finde jetzt rein technisch gesehen ist Mancini alles andere als eine schlechte Wahl. Mhm.
Und wie bewertest du sonst jetzt die Personalien, die jetzt eben dann eigentlich das Sagen haben? Wo steht der italienische Fußball?
Claudio Ranieri, müssen wir kurz auf Ranieri und jetzt wird es schon spannend, weil am Wochenende heißt es, heute haben wir ja Freitag, wir zeichnen am Freitag aus, Malaga und Ranieri haben schon bei der, und Mancini haben schon bei der PK vor wenigen Tagen gesagt, es kommt noch ein ominöser dritter Mann dazu.
Der natürlich quasi auch ein Mann, völlig klar, aber das ist nochmal ein eigenes Thema.
Ja, das ja, ist so. Und die, es deutet sehr viel darauf hin, dass das Gianfranco Zola sein wird. Und Gianfranco Zola ist eine sehr spannende Figur, weil, wie du dich vielleicht erinnerst, Max, als wir ja im März drüber gesprochen haben, über die Strukturprobleme des italienischen Fußballs, wo ich ja schon der Meinung war und die ich weiterhin logisch vertrete, dass das Problem nicht in Italien dran liegt, dass es nicht genügend talentierte Fußballer gibt, sondern dass dieser Übergang zwischen Jugendbereich in den Erwachsenenbereich, da ist Italien meilenweit hinterher, allen anderen großen Fußballnationen in Europa. Das ist meiner Meinung nach das Riesenthema. Und Zola ist schon seit einigen Jahren Vizepräsident der Lega Pro. Das ist die dritte Liga, die ehemalige Serie C. Und da hat er einige Reformen eben schon auf den Weg gebracht. Wir hatten ja damals schon gesprochen, eben die zweiten Mannschaften, die jetzt so langsam im Kommen sind. Ja, sind noch zu wenige, aber sie sind im Kommen. Und vor allen Dingen, das fand ich jetzt sehr spannend, habe ich mir jetzt eingelesen, zum Start jetzt der neuen Saison, jetzt Ende August, ist in der dritten italienischen Liga Pflicht, jeder Club muss mindestens sechs Spieler aus der eigenen Jugend haben. Die zählen auch nicht zum 23er Kader, also diese sechs, du kannst 23 andere haben, aber diese sechs müssen da sein. Und diese sechs müssen pro Spiel, es gibt ein Minutenfenster, also mindestens 271 Minuten pro Spiel bestreiten. Ich habe es kurz hochgerechnet, 990 sind ja alle 11 Spieler. Also mehr als ein Viertel der Spielzeit muss von diesen jungen Spielern bestritten werden. Das wird dann anscheinend über mehrere Spiele berechnet. Du kannst vielleicht schon mal ein Spiel haben, wo du nur 200 Minuten die einsetzt, aber dann musst du halt im dritten und vierten Spiel müssen die 300 Minuten, 400 Minuten spielen. So. Also da hat er was auf den Weg gebracht. Das nennt man auch die Lex Zola. Also Zola macht sich da wirklich schon seit vielen Jahren viele Gedanken, weil eben auch es gibt die, ganz interessant, viele große Weltmeister der Vergangenheit, der Italiener, die haben in der dritten Liga auch gespielt. Und Zoll hat gesagt, das war früher auch schon die Basis und da muss jetzt wieder mehr herkommen. Und also Zorla ist ein Mann, der in dem Bereich drin ist. Plus Zorla ist, vielleicht erinnere sich noch ein paar als Spieler, logisch ein herausragender, kreativer Zehner. Also genau das, was die Italiener halt wieder mehr brauchen. Zorlas, Baggios, Del Pieros, Tottis, hin und wieder mal so ein Spieler, wird ganz gut tun. Und deswegen glaube ich, ist Zorla eine sehr spannende Figur. Plus ist er mit Ranieri wahnsinnig über viele Jahre eng. Ranieri hat ihn schon bei Napoli trainiert als jungen Zehner und Ranieri hat mit ihm bei Chelsea zusammengearbeitet. Als Ranieri Chelsea-Trainer war Zorla noch Magic Box, ja bei vielen Chelsea-Fans sehr legendär, Gianfranco Zorla, hat er da auch unter ihm gespielt. Also die zwei haben sehr guten Draht und das deutet sehr vieles darauf hin, dass Zorla dieser dritte Mann ist. Und da, glaube ich, kommt jetzt schon einiges in Gang, weil da kriegst du mit Zorla, klar, Ranieri steht jetzt nicht mit seinem Alter für den Neuanfang, aber Ranieri ist clever genug, sich mit guten Leuten zu umgeben. Und Ranieri fand ich sehr interessant auf der Antritts-PK, was ein paar Sachen angesprochen hat. Zum Beispiel ein Punkt, den habe ich so, korrigiere mich gerne, Max, ob du den bei anderen Ländern auch gehört hast. Ich noch nicht. Ranieri hat gemeint, ihm ist klar geworden, jetzt schon durch viele Gespräche, auch im Vorfeld, hört er von ganz vielen Seiten, dass für Kinder der Fußball in den Clubs, in den Fußballschulen zu teuer teilweise
geworden ist. Ah, sehr
also,
gut.
Dass viele Familien, und da hat er gesagt, da werden wir sofort ansetzen. Er hat gesagt, das kann nicht sein. In der heutigen Zeit, wo wir die jungen Menschen eh schon an so viele andere Sachen verlieren, sozusagen, an, ja, wissen wir ja, Social Media und Co., hat er gesagt, kann es in keinster Weise sein, dass da jetzt irgendwie eine Geldhürde auch noch dazu kommt. Deswegen hat er gesagt, das wird einer der ersten Punkte sein, wo er versucht einzugreifen. Er konnte jetzt logisch noch kein Konzept vorlegen, aber hat gemeint, das wird da als allererstes angehen, dass eben auch Familien, die jetzt nicht das große Geld haben, dass denen, den Kindern zumindest ermöglicht werden muss, in einer Fußballschule, in einem Fußballclub, die Jahresgebühren sozusagen stemmen zu können. Fand ich ganz interessant, hatte ich so von anderen Verbänden noch nicht gehört. Und dann ist er logisch auf einen Punkt eingegangen, der ja auch auf der Hand liegt. Er hat gesagt, ja, mannschaftstaktisch sind italienische Spieler oder taktisch allgemein immer noch, auch die Jungen, sehr gut ausgebildet, aber es ist zu wenig individualtechnisch, fußballerisch, das Thema, was wir fast in allen Verbänden eben haben, das schon auch versucht wird, mit Zorla da in eine Richtung zu gehen. Ranieri hat gemeint, er hat mit vielen Jugendtrainern gesprochen. Das ist ja nicht nur ein Problem in Italien. Ich glaube, das kennt man in Deutschland auch. Ja, dass viele Nachwuchstrainer ja auch so gedrillt sind, Erfolge einzufahren, dass sie halt den mannschaftlichen Erfolg dann halt über die spielerische Entwicklung der einzelnen Spieler stellen. Und am Ende, ja, schaut dann halt der U15-Trainer auch drauf, Erfolg zu haben und aber nicht, um die Jungs technisch weiterzuentwickeln oder technische Freiheiten zu geben. Also da haben die Italiener logischerweise auch ganz klar einen Fokus drauf, weil gerade das Kreieren von technisch starken Spielern, von Zehnern, von offensiven Außen, da hat Italien logischerweise ein großes Nachholbedarf und ich glaube, das haben Ranieri und Zorla sehr schnell auch erkannt.
Riesiges Thema, Erfolgsmessung im Nachwuchsfußball. Eigentlich müsstest du Erfolg zweierlei messen, zum einen immer über einen Zeithorizont von 5 Jahren und dann müsstest du sagen, okay, erste Erfolgsmessung, wie viel hat Trainer XY in den Profifußball gebracht, wie viele Minuten haben seine Spieler im Profifußball gemacht und die zweite Erfolgsmessung dann vielleicht nicht auf den Trainer bezogen, sondern auf das Nachwuchsleistungszentrum, den Verein, den Stützpunkt, wie auch immer. Wie viele unserer Spieler spielen jetzt noch Fußball? Denn die aus dem Leistungssport rausfallen, die sind oft gebrochen, körperlich und manchmal auch mental und haben überhaupt gar keinen Spaß mehr im Fußball. Und eigentlich müsste das ja auch eine Messgröße sein, denn solche Spieler sind wahrscheinlicher später bessere Trainer für wieder Jugendspieler. Mhm. Selbst wenn die rausgehen aus dem Nachwuchsfußball, aus dem Leistungsfußball, es nicht geschafft haben, dann gehen die in einen Amateurverein und können da aber sehr, sehr gute Trainer werden und können vielleicht auch so weiter ihren Spaß am Fußball behalten. Eigentlich müsstest du so Erfolg messen. Lustigerweise habe ich schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, von Norbert Elgert bis Thomas Broich, stimmen dir alle zu, sagen aber auch, ganz schwierig. Schwierig umzusetzen. Ja. Denn da muss man ja jeden Trainer erstmal 5 Jahre lang machen lassen. Ja, das stimmt.
Absolut. Also ja, nochmal, das ist eben ein Thema des vielen Präsentes. Das dann umzuändern, ist ein anderes Blatt Papier, aber zumindest das Bewusstsein ist da. Ranieri hat auch ein schönes Herz gesagt, er hat gemeint, ich sehe so viele kleine Kinder Fußball spielen am Strand, überall auch seine Neffen hat er gemeint. Und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass 12-Jährige der allererste Gedanke ist, dass die sofort irgendwelche Wettkampfspiele machen müssen, sondern die können vielleicht auch einfach Fußball spielen quasi, die einfach auch mal so ein bisschen, also wie gesagt, aber ja, das Thema ist logisch bei vielen da, dann die Strukturen aufzubrechen, ist logischerweise ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir beim Thema Strukturen aufbrechen sind, das ist schon ein sehr interessanter Punkt und da finde ich, hat Italien halt auch echt einen Hebel, wo sie ansetzen können. Das hatten wir auch damals beim Gespräch im März. Die Italiener haben ja in der Liga die mit Abstand schlimmsten Quoten, sage ich jetzt, was einen Anteil von ausländischen Spielern betrifft, also im Liga-Vergleich in Europa. In dieser Saison waren 70% der Spieler in der Serie A waren nicht italienische Spieler. Also nur 30% der Serie A-Spieler sind überhaupt potenziell auswählbar für die Nationalmannschaft. Also ein paar Vergleichswerte. Klar, die Premier League ist da nicht weit weg. Ich glaube, die hat 67%, aber die Premier League ist halt ein eigenes Ding. Die Franzosen sind auch nicht so weit weg, aber klar, die Franzosen haben ihr
Ausbildungsding. Ja, ihre Spieler.
Genau, die exportieren wahnsinnig. Aber eben die Bundesliga oder auch die spanische erste Liga, die sind da in ganz anderen Bereichen. Am Spieltag, direkt nach dem Ausscheiden gegen Bosnien, war der höchste Ausländer, so oftmals schreibt das Leben halt auch lustige Geschichten, war auch knapp über 70%. War in der Startelf der Serie A knapp über 70% nicht italienische Spieler. Und ich habe mir dann, weil eine Sache ist ja die Prozentanzahl, es geht eigentlich mehr um die gespielten Minuten und das sind die Italiener auch. Die Italiener haben gespielte Minuten von Italienern in der Serie A um die 33%. Zum Vergleich, die Bundesliga hat anscheinend 44%, was deutsche Spieler betrifft und in Spanien sind wir bei 56 oder 57%. So, also nur mal zu verdeutlichen, das ist logisch ein Riesenproblem für die Auswahlmöglichkeiten der italienischen Nationalmannschaft. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo die Italiener auch einen Hebel haben. Nämlich, da müssen wir jetzt kurz in den wirtschaftlichen Bereich rein. Wenn ich als italienischer Club einen Spieler von einem anderen italienischen Club transferiere, kaufe, habe ich viel höhere Kosten, als wenn ich einen Spieler von einem ausländischen Club kaufe. Das hängt mit dem System zusammen, da geht es um Bankbürgschaften, du musst für italienische Transfers innerhalb, weil es ja über den Verband, über die Liga läuft, da gibt es strenge Anforderungen, da geht es eben um Bankbürgschaften, du musst irgendwelche Sicherheiten hinterlegen sozusagen, um die Transfers durchführen zu können. Also auf gut Deutsch, es kostet Geld. So. Und auch deshalb haben halt in den letzten Jahren ganz viele italienische Vereine, gerade auch kleinere, die das Geld halt nicht groß stecken haben, die kaufen dann halt lieber jetzt, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, für 2,5 Millionen einen aus der polnischen Liga. Weil wenn sie einen aus der Serie A oder Serie B für 2,5 Millionen kaufen würden, haben sie deutlich höhere Kosten. So. Und das ist was systematisch, was logischerweise der Verband oder die Liga angehen kann. Weil da muss man logischerweise ein System schaffen, dass es da halt kein Ungleichgewicht gibt. Also dass zumindest aus wirtschaftlicher Sicht es erstmal keinen zusätzlichen Anreiz geben kann, dass du auf den ausländischen Markt schaust. Bin ich gespannt, ob sie was in die Richtung hinkriegen, aber das ist mal ein erster Punkt, an dem man ansetzen kann, sozusagen.
Ja, sehr interessant. Erklärt vielleicht auch so manches Leihgeschäft, was es ja dann noch gibt, was ja noch ein ganz eigenes Problem im italienischen Fußball ist.
Absolut, klar, definitiv. Ich finde auch, ich wollte auch den einen Satz noch bringen, Max, im Nachgang in unser Gespräch im März, fand ich, den habe ich da vergessen zu erwähnen. Deswegen bin ich auch so ein großer Befürworter dieser zweiten Mannschaften in den dritten Ligen, weil die zweiten Mannschaften können nicht aufsteigen in die Serie B, weil es muss eben, ähnlich wie im deutschen System, muss ja eine Liga dazwischen sein. Also Juve, Atalanta, U23, Inter können nie in die zweite Liga, aber das ist meiner Meinung nach egal, denn das Prinzip gibt es in Deutschland auch, in anderen Ligen auch. Logischerweise werden Talente von großen Clubs oft in die zweite Liga verliehen. Alles gut, das wird es auch weiterhin geben. Ist ja gut, um Spielpraxis zu erlangen. Nur jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ich ein kleiner Serie B-Verein bin und ich spiele gegen den Abstieg, dann verstehe ich total, dass ich vielleicht irgendwann 10 Spieltage vor Schluss, wo es mir an den Kragen geht, nicht mehr den 20-jährigen Talentierten bringe, weil der halt als 20-Jähriger noch große Leistungsschwankungen hat, weil er 20 ist, was ja Teil seiner Entwicklung ist, sondern dann vielleicht auf den 31-Jährigen setze, der Serie B erfahren seit 9 Jahren ist. So, weil der kleine Club logischerweise nicht dafür da ist, den Juve, Milan oder Inter-Nachwuchsspieler sozusagen zu fördern, sondern der hat ja das primäre Interesse, in der Liga drin zu bleiben. Das ist auch völlig legitim. Mit den U23-Mannschaften fällt das logischerweise weg, weil eine Liga drunter spielen diese Jungs auch von Spieltag 1 bis 38. Die spielen auch Spiele, wo es um viel geht, wo Druck ist, wo es vielleicht auch gegen den Abstieg geht. Aber da ist es ja systematisch so veranlagt, dass die Spieler da spielen. Und deswegen, immer noch meiner bescheidenen Meinung, ist das schon ein großer Faktor. Es werden auch weiterhin logischerweise viele Spieler in die zweite Liga verlieren werden. Aber der Anreiz mit einem eigenen ist einfach größer. Und ein kleiner Serie B-Verein muss erstmal seine eigenen Interessen verfolgen. Das finde ich völlig legitim. Man kann nicht von denen erwarten, dass die Milan, Inter oder Juve-Spieler groß machen, um sie dann eben wieder an Milan und Inter zu verlieren. Und dann haben sie auch nichts mehr davon. So.
Ja, interessant.
Das nur so viel dazu.
Aber ich finde es schon auch spannend, also das ist total interessant auch mal zu hören, so was sind so konkrete Punkte, die man auch in Strukturen angehen kann, und ehrlicherweise, ich bin ein bisschen beruhigt, dass Ranieri eben, obwohl er 74 Jahre jetzt glaube ich alt ist, aber trotzdem eben scheinbar auch bereit ist, quasi Dinge zu verändern, denn von außen hätte ich erstmal gesagt, boah, das klingt schon so, wie wir schwimmen weiter in unserer eigenen Suppe. Also außerhalb von Malago sind das ja quasi nur bekannte Namen, nur Leute, die schon einen Leumund haben, und Impulse von außen können ja nicht schaden. Und was ich mich aber jetzt darüber hinaus noch frage, ist, es gibt ja ein italienisches Nationalteam, das wirklich eine sehr positive Entwicklung die letzten Jahre genommen hat. Und das ist das Nationalteam der Frauen. Haben sich 2019 erstmals für eine WM qualifiziert, bis ins Viertelfinale gekommen. Okay, danach 2023 war es die Vorrunde, aber vor allem jetzt bei der Europameisterschaft haben wir das jetzt ja wieder gesehen, bis ins Halbfinale da tatsächlich gekommen gegen England, jetzt bei der EM in der Schweiz. Wird das denn auch diskutiert, dass man ja vielleicht auch da, ich weiß nicht, ob man da Parallelen ziehen kann, ob man da vielleicht Lehren draus ziehen könnte oder ob man vielleicht auch handelnde Personen bitten könnte, wollt ihr auch mal im Jungen- und Männerfußball mit drauf gucken?
Ich glaube, die Antwort wird dich jetzt leider nicht überraschen. Es ist wie in so vielen Ländern, in dem Moment, wo diese Frauenturniere dann sind, dann war auch in Italien wirklich ein Fokus drauf. Das muss man wirklich so sagen. Aber leider verpufft es dann in den Wochen danach wieder sehr, sehr schnell. Und es gab schon ein paar von denen, ich glaube, Son Cin ist der Trainer des italienischen Frauennationalmannschaft. Der hatte auch schon, der kommt aus dem Männerbereich. Lege mich jetzt bitte nicht fest, vielleicht hat er auch wieder Angebote aus dem Männerbereich gehabt. Also definitiv gibt es da schon Figuren, die auch sozusagen da Überschneidungen vorweisen können. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, in den vergangenen Wochen, als jetzt das alles, was wir ja gerade besprechen, rauf und runter diskutiert wurde. Der Begriff Frauenfußball ist mir da nicht einmal wirklich medial über den Weg gelaufen. Also es, ja.
Krass. Ja. Also nicht das, überraschend, weil ist ja in Deutschland ganz ähnlich. Also ich hatte ja auch niemand genau gesagt, Nia Künzer, kannst du mal übernehmen.
Ja. Nee, absolut. Also ja, das scheint dann wohl auch in Italien, das noch sehr männerverkrustet zu sein. Und also ich habe zumindest keine großen Nachrichten aus der Richtung wahrgenommen. Genau. Also das scheint dann wohl eine Parallele zu sein, eine parallele Straße, die dann in dem Moment, wenn wieder ein Turnier ist und die Italienerinnen sollten gut performen, dann wird es logischerweise wieder vom Verbandspräsidenten schön nach oben gehalten. Aber meistens ist es dann halt auch relativ schnell wieder medial vorbei. Mhm.
Ja, es ist halt insofern schade, weil man muss ja auch nicht alles 1:1 übertragen, und man muss vor allem, man sollte ja auch nicht den Fehler machen, so wie ich habe jetzt gerade rein sportlich argumentiert, weil die im Halbfinale gegen England erst nach Verlängerung ausgeschieden sind, deswegen müssen die ja Erfolg haben. Das ist ja eigentlich auch schon eine falsche Erfolgsmessung, die sehr, sehr punktuell nur reinguckt. Aber wenn man jetzt eben gerade daran ist, im jungen Fußball auch Dinge zu ändern, dann doch bitte auch gleich dem Mädchenfußball mitmachen. Und da würde ich halt, und das wünsche ich mir ehrlicherweise für den DFB genauso. Also, und so eine Jugendfußballreform von Hannes Wolf, das ist ja dann eben nicht nur jungen Fußball. Da werden Mädchen zum Beispiel mitgedacht. Aber zum Beispiel ist es noch gerade im Entstehen, dann eben auch eigene Übungen für Mädchen zu machen, weil die einen anderen Körperbau haben als Jungen. Also auch da gibt es quasi noch viel zu tun, und das würde ich ehrlicherweise einfach allen Mädchen und Frauen in Italien auch wünschen, dass man da jetzt so weitsichtig ist, das eben mitzumachen, weil es fördert ja nur Gutes, also es ist ja nichts schlecht daran.
Und den einen Punkt, Max, den du gerade vorhin gemacht hast, der ist logischerweise in Italien, wird auch so wahrgenommen, dass logisch viele jetzt sagen, Mancini plus Ranieri. So schaut also der Neuanfang aus. Klar, das wird auch, ja, definitiv, klar, weil bei Ranieri ist es das Alter, bei Mancini ist es sozusagen, ah, jetzt holen wir den wieder zurück, der uns damals auch quasi noch verarscht hat oder so. Also ja, klar, definitiv, die müssen jetzt schon erstmal gegen viele, die in der Öffentlichkeit schon auch gegen einige Widerstände anarbeiten. Das finde ich auch völlig legitim. Wie gesagt, ich habe aus meiner persönlichen Meinung, ich finde Mancini keine schlechte Wahl, einfach weil er schon bewiesen hat, dass er das kann, weil er durchaus visionär schon agiert hat und ja, dementsprechend. Aber so, den einen Punkt bin ich dir noch schuldig, warum ich so groß über die Liga geredet habe. Die Liga ist jetzt nämlich ziemlich sauer, denn die Liga hat sich übergangen gefühlt dann bei diesem Alleingang von Malaga, also nach dem Maldini aus, Pirlo aus, dass Malaga das in die Hand genommen hat. Und die Liga hat keinen Hehl daraus gemacht, immer schon Antonio Conte zu präferieren. Da stand sogar im Raum, wenn es Conte gemacht hätte, dass die Liga Teile des Gehalts übernommen hätte von Conte. Ja, definitiv. Ja, da wurde schon drüber gesprochen. Und also Conte war der starke Mann, den die Liga gerne dahin gebracht hätte. Und jetzt eben durch diesen Alleingang von Malaga, wenn wir es so nennen wollen, plus muss man auch fairerweise dazu sagen, Malaga, Mancini und Ranieri stammen alle aus so einem römischen Kreis. Also die kennen sich schon sehr, ja, da kommen logisch völlig zurecht auch diese Gedanken, ah ja, okay, da haben sich die Kollegen von früher, die Kumpels, die kennen sich schon sehr lange, definitiv, das steht voll im Raum. Und eben wie gesagt, die Liga ist jetzt anscheinend ziemlich sauer, A, dass es nicht konnte es und B, dass sie übergangen wurden, einfach auch bei der Entscheidung nicht mit reingeholt worden. Und jetzt landen wir halt wieder beim Punkt, die Liga ist halt enorm wichtig, um viele dieser Reformen, die wir gerade probiert haben, anzureißen, dann halt auch durchzuführen. Also Malaga wird die Liga auch brauchen, um da halt auch was sozusagen strukturell in Gang zu bringen. Also darf man schon gespannt sein, was da die nächsten Wochen, Monate so passiert. Ja, Sportpolitik, du weißt, das ist nicht immer einfach zu durchblicken, das Feld.
Total, ja. Verletzte Egos. Das vielleicht größte Problem in eigentlich allen größeren Strukturen. Ja, aber was wäre denn dann so abschließend deine aktuelle Einschätzung? Du hast jetzt quasi den etwas steinigen und kurvigen Weg hin zu Ranieri Mancini beschrieben. Ja. Solar wird jetzt wahrscheinlich noch kommen. Was ist dein Gefühl für den italienischen Fußball?
Also wie gesagt, so wie ich würde es trennen. Also ich würde die A-Nationalmannschaft mit Mancini vom Rest trennen. Fangen wir mit der A-Nationalmannschaft an. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, war ich auch nicht im März, dass in Italien der Fußball vor dem Aus steht. Ich glaube auch, dass die italienische Nationalmannschaft, auch das vielleicht nochmal nur zur Erinnerung, Italien hat vor 5 Jahren ein großes Turnier gewonnen. Nicht vor 30, nicht nur 25, nicht vor 20 Jahren, auch nicht vor 12 Jahren, wie so manch andere große europäische Fußballnation. Also das ist noch nicht eine Ewigkeit her. Und wie ich auch finde, das war keine Eintagsfliege. Also da ist schon was da gewesen, was jetzt auch nicht komplett weg ist. Und wenn ich, haben wir ja auch schon drüber geredet, wenn ich an die Pio Espositos denke, an die Palestras, da kommt einiges jetzt auch schon an guten Jungen nach, was mit dem, glaube ich, Mancini erstmal gut arbeiten kann. Keine Ahnung, bei der EM, ich freue mich einfach drauf, wenn die Italiener jetzt hoffentlich auch endlich wieder große Wettkampfspiele haben. Und dann freue ich mich auch, wenn sie sich mit Frankreich, Spanien, England, Deutschland, Portugal messen. Mal schauen, was da rauskommt, weiß ich nicht. Aber ich sehe da in keinster Weise so mega schwarz für sozusagen für die aktuelle A-Nationalmannschaft. Und was die Reformen angeht, da wird jetzt wirklich die Frage sein, eben, es sind jetzt viele schöne Worte, wie halt immer am Anfang, wie viel sie dann wirklich auch durchkriegen. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt halt einfach mal abwarten. Auch da aber, wie gesagt, geht es nicht drum, das ist meiner Meinung nach ein populistisches Bild, das gerade in Deutschland sehr gerne gezeichnet wird, dass eben, es gibt keinen talentierten italienischen Jugendspieler. Das stimmt meiner Meinung nach einfach nicht. Da ist schon einiges da, da muss einiges logisch in eine andere Richtung gelenkt werden, gar keine Frage. Aber ich bin, muss ich sagen, ziemlich positiv, was auch das betrifft, weil wie gesagt, die Erfolge der letzten Jahre dieser Nachwuchsnationalmannschaften, selbst wenn die auch womöglich viel auf mannschaftstaktischen Erfolg basieren, weil ja, die Italiener haben keinen Yamal, keinen Mbappé, keinen Dembélé. Jetzt mal ganz ehrlich, alle anderen haben auch keinen Yamal, keinen Mbappé und keinen Dembélé. Also ich finde, von denen gibt es nicht 35, die rumlaufen, oder? Weil das ja immer herangezogen wird. So. Ja, das stimmt. Das haben die Italiener nicht. Das werden die Italiener auch, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren nicht haben. Aber das sind halt so unfassbar großartige Talente, wo, glaube ich, viele andere große europäische Nationalmannschaften jetzt auch nicht die wie Sand am Meer haben. So, allein so ein Pio Esposito, ich weiß nicht, wer so einen vielversprechenden Neuner in Europa hat. Keine Ahnung, sehe ich jetzt, wenn ich an England hinter Kane denke, weiß ich jetzt nicht, wer da. Also nur, um auch ein paar große Namen zu nennen, die in den letzten Jahren logisch auch geliefert haben. Also wie gesagt, ich sehe da überhaupt nicht so schwarz. Und ja, den Rest, was Zoller und so betrifft, muss man jetzt halt schauen, wie viel Malaga ihnen wirklich ermöglicht oder wie viel sie durchkriegen. Ich finde Zoller sehr spannend, weil Zoller auch so einer ist, der nicht in der Öffentlichkeit ist, sehr zurückhaltend, den hast du auch nie groß gehört, aber der arbeitet schon seit Jahren an dieser Thematik und ist, glaube ich, da in dem Fall, würde ich jetzt erstmal sagen, der richtige Mann. Und dann schauen wir halt, ja, was sie so aufgebrochen kriegen.
Ich bin ja schon mit der These hier reingegangen, die Parallelen zwischen dem deutschen Fußball und dem italienischen Fußball sind sehr, sehr eindeutig und auch bei der Problemlösung, ehrlicherweise, erkenne ich jetzt wirklich einige Parallelen und deswegen kann man aber auch, finde ich, manche Dinge eins zu eins anwenden. Also Jürgen Klopp sagt in seiner Pressekonferenz und wir haben die ja wirklich ausführlich analysiert in der letzten Sendung, könnt ihr noch nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer, direkt in diesem Feed hier. Aber da hat er unter anderem auch gesagt, sind wir besser als Frankreich, Spanien? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir sollten sie schlagen können. Und das ist ja genau auch der Ansatzpunkt für Italien. Und dann kommt noch eine Komponente, glaube ich, hier mit dazu. Die mentale Belastung für eine WM-Qualifikation, die ist irre groß. Und das haben wir ja damals im März ja auch besprochen. Das hat man in den Spielen gemerkt. Aber sollte das einmal wieder geschafft worden sein, dann egal auch wie, ehrlicherweise, dann kannst du wieder genau nur nach der Maxime spielen. Ja, können wir Portugal schlagen? Ja, könnten wir eigentlich in einem Spiel schon schaffen. Und dann kommt eben eine Generation, die in den U-Nationalteams viel mehr Erfolg hatte als ehrlicherweise viele DFB-Spieler. Und wer weiß, ob die dann vielleicht auch deswegen mit einer ganz anderen Haltung in solche Turnierspiele reingehen können.
Bin ich voll bei dir, Max. Auch ich finde es spannend, ich fand das Beispiel sehr treffend. Es wird in Italien manchmal gemacht, wenn es bei Nationalmannschaften, bei Turnieren nicht K.O.-Spiele wären, sondern ein Ligabetrieb, dann hättest du gegen Spanien, Frankreich keine Chance. Ja, über 34 Spieltage so. Aber in einem K.O.-Spiel, in 90 Minuten, ja klar kannst du die schlagen. Ja, warum denn nicht? Klar, du kannst gegen die verlieren, aber du kannst die auch mal, wenn bei dir alles passt, du kannst die schlagen. Und ich finde, gestatte mir den Satz, die Spanier sind ja das beste Beispiel dafür. Also die Spanier sind völlig zu Recht State of the Art Role Model für die Ausbildung, wissen wir ja alles, habt ihr alles im WM-Podcast wunderbar besprochen. Frauenfußball, Männerfußball, Jugendfußball, alles herausragend. Aber schau dir die K.O.-Spiele der Spanier an. Die Spanier sind auch immer knapp davor. Die Spanier haben gegen Portugal in der 91. das 2-1 gemacht. Wenn es in die Verlängerung geht, vielleicht in Elfmeterschießen, ist es vielleicht vorbei. Nicht, weil die Spanier eine schlechte Mannschaft sind, aber weil es bei K.O.-Spielen passieren kann. Gegen Belgien, glaube ich, war es die 88. Gut, da gestehe ich hinein, da hätten sie es vielleicht auch in der Verlängerung geregelt. Das beste Beispiel in Deutschland weiß logischerweise jeder. Vor 2 Jahren EM, da hätten sie auch schon raus sein können. Bei der WM davor sind sie im Elfmeterschießen ausgeschieden. Bei der EM 2021 sind sie gegen Italien im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also was ich damit sagen will, die Spanier, die ja für uns alle State of the Art sind, völlig zu Recht der Weg. Aber auch die sind, also sie sind schwer zu schlagen, definitiv. Aber schwer zu schlagen reicht bei einem großen Turnier alleine nicht. Wenn es ins Elfmeterschießen geht, kann Spanien gegen jeden verlieren. Und Spanien kann auch mal in der 120. nicht das oder 119. das 2-1 machen. Also da, glaube ich, können sich alle anderen, sage ich mal, normalen Nationalmannschaft definitiv dran sozusagen versuchen. Okay, wir versuchen Emotionen, Euphorie reinzubekommen. Wir versuchen eine gute Idee reinzukriegen. Und dann kannst du auch gegen die vermeintlich, und ich würde die Spanier und die Franzosen jetzt einfach mal eine kleine Stufe drüber stellen, ja, das kann schon gehen, aber ja, so.
Das sind doch schöne letzte Worte. Ich habe total Bock aufs nächste Turnier jetzt bekommen. Vielen Dank. Christian, ich kann mich nur mal wieder bedanken. Kannst du nicht endlich mal ein Buch schreiben über den italienischen Fußball oder so?
Das wäre eine sehr gute Idee, Max. Ja, das wäre was sehr Schönes. Ja, bringst mich, ja. Sehr gute Idee.
Ich würde es lesen und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen auch gibt, die es lesen würden. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen 65. Besuch hier im Rasenfunk.
Vielen Dank für die 65. Einladung. Es freut mich jedes Mal sehr, wie es hoffentlich ein bisschen rüberkommt.
Ach du, Einladung. Inzwischen ist es ja, du schreibst mir, also ich habe jetzt alle Infos parat, wann immer du willst, ich wäre ready. Also es ist die stressfreiste Aufnahme des Jahres gewesen.
Aber ich sage mal, diese Trainersuche hat es vielleicht auch verdient, weil da war jetzt doch, die war ein bisschen turbulenter als vielleicht so manch andere.
Ja, genau. Deswegen, ich weiß.
Bisschen komplizierter.
Ja, aber war gut, das nochmal aufzudröseln. Also ich danke dir ganz herzlich und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, all das hier ist von euch finanziert. Nur deshalb können wir uns auch völlig unabhängig machen, auch was die Länge zum Beispiel von so einer Sendung angeht. Wenn ich in irgendeiner Redaktion angestellt wäre oder bei einem Radiosender, glaube ich nicht, dass wir hier bei einer Stunde 15 landen für einen Blick auf den italienischen Fußball. Also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch da draußen. Ihr macht all das möglich mit eurer freiwilligen finanziellen Unterstützung. Wie das geht, das erfahrt ihr in den Shownotes dieser Sendung, in der Videobeschreibung oder wenn ihr einfach auf rasenfunk.de geht, da gibt es einen prominenten Unterstützen-Button und wenn ihr auf den klickt, dann findet ihr, wie man uns Geld zusenden kann und es geht wirklich auf jedem Weg, Dauerauftrag, Einmalüberweisung, PayPal, Kreditkarte, alles ist möglich. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Stefan, bei Markus aus Heidenheim, bei Paste and Copy, bei Das Dreifensterhaus, bei Scotty Guinness und bei Benjamin. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als Unterstützende registriert. Deswegen konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Und ich würde mich irre freuen, wenn ihr uns auch unterstützt, indem ihr nicht nur die anderen Feeds des Rasenfunks auch abonniert, wir haben insgesamt 5 davon, sondern indem ihr uns auch weiterempfehlt, denn gerade solche Sendungen, die gehen mal unter. Dabei, glaube ich, steckt hier viel drin, was dann doch einige Menschen noch nicht wissen und aber gerne wissen würden für die nächste Diskussion zum Fußball, vielleicht ja sogar nicht nur zum italienischen Fußball. In diesem Sinne, verbreitet die Kunde, Feedback gerne unter mitmachen.rasenfunk.de, werdet oder bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Ciao. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.
Hallo, da bin ich wieder. Ich bin nicht Marvin Wildhage, aber ich habe was vergessen. Sorry, Leute. Die Sendung mit Christian war so interessant, dass ich vergessen habe, dass ich am Ende der Sendung eigentlich noch auf eine Aktion hinweisen wollte, die ich unterstützen will. Und zwar, kennt ihr die Ü75 Fußballnationalmannschaft? Wenn es euch geht wie mir, dann kanntet ihr die bis eben noch nicht. Wusstet ihr, dass die amtierende Weltmeister sogar sind? Die sind letztes Jahr nach Tokio geflogen und haben ungeschlagen den WM-Titel geholt. Jetzt ist es so, eine Ü75-Weltmeisterschaft, die findet jährlich statt, denn ich zitiere hier aus einem Anschreiben, was ich bekommen habe, in unserem Alter weißt du nie, ob es dein letztes Turnier ist. Deshalb spielen wir die WM auch jedes Jahr. Und deswegen steht jetzt im Oktober die Titelverteidigung an in Brisbane, Australien. Allerdings, die U17-Nationalmannschaft Deutschlands, die benötigt rund 10.000 Euro für diese Reise und wird nicht vom DFB unterstützt. Und ich meine, ihr alle kennt wahrscheinlich die Einkommensstruktur der Seniorinnen und Senioren in Deutschland, die ist nicht die allerbeste. Sprich, wir müssen denen helfen, dass die nach Australien fliegen können. Und ich nehme an, euch geht's wie mir. Ihr wollt das tun. Wie können wir also die U75-Nationalmannschaft unterstützen? Da haben sie sich wirklich was Tolles ausgedacht. Und einen Teil davon, den werden jetzt die YouTube-ZuschauerInnen sehen und allen anderen erkläre ich es. Die haben mich bestochen. Denn die haben mir meine eigene Sammelkarte erstellt. Wunderschön in Glitzer und mit einem relativ alten Foto von mir, aber das liegt an mir und nicht an denen. Was ist das? Das ist Teil eines größeren Sticker-Albums, das sie gemacht haben. Im Stil ja der Kicker-Alben, die man so kennt, aber eben unter anderem mit den Ü75-Spielern von dem entsprechenden Kader. Und wenn wir das erwerben können, da sind auch noch ein paar Klassiker mit dabei, also die Schirmherren der Ü75-Nationalmannschaft, die haben hier auch Sticker bekommen. Sepp Maier gehört da unter anderem mit dazu. Und ich würde euch jetzt bitten, stellvertretend für diese Spieler, dass ihr euch überlegt, ob ihr nicht sie unterstützen wollt. Ihr könnt dieses Album erwerben unter wm-der-herzen.de. ich denke, es gibt auch direkte Spendenmöglichkeit, wenn euch das Album gar nicht so sehr interessiert. Aber es ist sehr, sehr schön gemacht und das sage ich nicht nur, weil ich hier bestochen wurde mit einem Sticker, sondern das ist wirklich eine schöne Aktion. Es stellen sich natürlich Anschlussfragen. Ich habe jetzt nicht nochmal beim DFB nachgefragt, warum es da keine Unterstützung gibt und so weiter und so fort. Das werde ich vielleicht im Nachgang noch machen. Ich denke, wir alle haben da eine Meinung zu. Aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich auch alle einig, wenn jemand bis in dieses Alter noch Spaß am Fußball hat und dann die Möglichkeit hat, ein sicherlich einmaliges Erlebnis ja, mitzugestalten und eben in sein eigenes Stickeralbum des Herzens packen zu können, dann wollen wir doch dabei unterstützen. 10.000 Euro sind nicht viel. Wenn 10.000 von euch 1 Euro geben, dann haben sie es schon allein aus der Rasenfunk-Community bekommen. Wer wüsste das besser als ihr? wm-der-herzen.de. Ich werde es verlinken. Würde mich freuen, wenn wir da helfen können, denn ja, ist doch einfach eine schöne Sache und was brauchen wir in dieser Welt mehr als einfach schöne Sachen. Danke für euren Support und jetzt aber ist diese Sendung vorbei.